da ist so ein Gedankensprung. Also wir sehen vielleicht manchmal in Afrika, dass da einer so einen ganz schweren Sack auf dem Kopf trägt oder halb oder auf dem Rücken. Und das finden wir so ein bisschen mit Folklore, das finden wir toll. Ich sehe da einfach nur, dass da einer einen viel zu schweren Sack trägt, was ihn vom Skelettbereich her schädigen kann. Das sehe ich. Und deswegen, also im Kaffee-Trade hätte man sich schon längst entscheiden müssen, dass man runtergeht auf 30 Kilo. Bei den Geldern, die in den Drogenschmuggel sind, in Relation gestellt, dass in 2023 der Nettoimportwert vom Grünkaffee in Deutschland 4,8 Milliarden Euro war. Und nur das, was gefunden worden ist an Drogen, also ein ganz kleiner Teil des Eisberges, war 2,6 Milliarden Euro. Wenn du einmal Geld angenommen hast, dann bist du dabei. Und dann kommst du da nur noch sehr, sehr, sehr schwierig raus. Und deswegen war meine Kernmessage, um deine Menschen, also die Menschen auch in meiner Organisation zu beschützen, muss ich denen sagen, da ist ein Problem. Und unter keinen Umständen nie nehmt ihr Geld an von irgendjemandem. Das, weil wenn ihr dabei seid und dann seid ihr dabei. Die werden euch so unter Druck setzen. Die werden dann sagen, du, deine Frau, dein Kind, ich weiß wo und so weiter und so fort.
Im Januar 2025 war ich in Berlin an einem Kongress des Deutschen Kaffeeverbandes. Ich habe da über Beziehungen auf der Kaffeekette gesprochen. Nach meiner Rede kam Christian Vollers auf die Bühne, der die Vollers Group leitet. Alle, die mit Kaffee oder Kakao zu tun haben, hatten wissentlich oder auch unwissentlich schon Kontakt mit Vollers. Sie sind es, die Container an 13 Häfen in Europa annehmen, ausladen, lagern und die Ware weiter befördern. Christian ging auf die Bühne und berichtete über ein Thema, das alle 300 Gäste im Raum zur Stille brachte. Kaffee und Drogenschmuggel. Über die Implikationen für die Hafenmitarbeiter, über Drohungen, über viel, viel Geld, über politische Herausforderungen und Entsetzen. Ich wusste, dass wir zusammen reden müssen. Wir haben also zusammen ein Gespräch aufgenommen und das gliedert sich nun in drei Teile. In den ersten gut 40 Minuten geht es um die Hafenlogistik. Wie funktioniert eigentlich die Containerlogistik? Wo gehen die überhaupt hin? Wie groß das Chaos am Hafen ist, was Streiks bewirken und wie Spezialitätenkaffee eine Herausforderung darstellt. Danach machen wir einen Schwenk zum Drogenschmuggel und hören von Christian, wie er mit seinem Team einen 10-Punkte-Plan implementiert hat, um die Drogenkriminalität vom Hafen fernzuhalten. Und im letzten Teil reden wir dann über die Zukunft der Schifffahrt, über Schweröl, über Emissionen und welcher Treibstoff das Rennen um die Dekarbonisierung machen wird. Ihr seht, ein Gesprächsthema, das von A bis Z reicht. Ohne Logistik kein Kaffee. Zeit, die Geschichten und die Menschen dahinter kennenzulernen. Ich bin Philipp Schallberger, herzlich willkommen zum Kaffeemacher-Podcast.
Wer ist denn dieser Christian Vollers?
Jo, Christian Vollers, fangen wir mit den einfachen Daten an, 51 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe jünger aus, aber das Geheimnis kenne ich dazu auch nicht. Es ist so, ich bin jetzt seit 25 Jahren noch.
Ja. ich glaube, irgendwann ist es nicht so, dass du jetzt schon denkst, ach super, also dass man was man einem jünger schätzt.
Ja. Also es ist, vielleicht hält einen den Kaffee und das alles im Hafen jung, weiß ich nicht. Bin jetzt auch seit 25 Jahren schon bei Vollers und bin verheiratet mit einer Kaffeehändlerin, vielleicht hält mich das jung. Hab einen kleinen Sohn, der über Kaffeemaschine redet und Kakaomaschine, aber er meint, glaube ich, die Leger dabei. Und hab mal Schule beendet, hab mal Tour gemacht, hatten alle nicht für möglich gehalten, dass ich so weit komme. Und in der Schule und dann habe ich war ich ganz kurz bei der Bundeswehr, da habe ich mich ja verletzt, bin ausgeschieden. Dann halt dementsprechend habe ich eine Lehre gemacht bei Kühn und Nagel. Sehr klassisch, Speditionskaufmann. Hab so gesehen hier in Bremen, was ist internationale Logistik, Spedition. Dann halt dementsprechend bin ich nach Antwerpen gegangen, habe dort den Hafen kennenlernen dürfen. Ganz spannender Hafen, auch mehr zu der Zeit als heute. Heute sind die Häfen viel regulierter, viel geschlossener auch. Das hat auch nach 9-11 halt sozusagen stattgefunden, dass du in die Häfen gar nicht mehr so reingehen sollst und das auch nicht mehr so offen sein soll, darf auch. Dann bin ich halt, habe 6 Monate beim großen Kaffeehändler sehen dürfen, wie das läuft hier in, das war jetzt in Bremen und im Ursprung halt in Mexiko, in Costa Rica, Kolumbien, Brasilien und so. War auch eine Zeit lang in Kenia und Uganda. War hochspannend, mal so die ganze Supply Chain zu sehen vom Busch, also von der Kirsche halt dementsprechend über die Mühle halt zum Exporthaus, zum Transport, zum Hafen und dann Verladung in den diversen Häfen, die ja unterschiedlicher auch nicht sein können. Und dann halt habe ich 3 Jahre studiert, Supply Chain Management in Michigan State University, East Lansing, Michigan, war spannende Zeit, und dann habe ich noch Praktikum gemacht, danach in Zentralasien, Baumwollhandel, und bin dann bei Vollers eingestiegen, habe dann kurze Zeit später nochmal so einen Master gemacht in der Schweiz, Master of Management bei Herrn Malik. Tolle Ausbildung gewesen. Und dann bin ich so über die verschiedenen Stufen bei Vollers. Erst war ich wirklich Sachbearbeiter im Kaffee, Teilzeitdisponent bei uns in Hamburg. Ich hatte mich komischerweise, es ist immer noch ein Running Gag, am ersten Tag verletzt bei der Lagerarbeit. Und seitdem habe ich es dann nie wieder versucht, Lagerarbeiter zu werden.
Aber der ist gut. Der musst du noch lange hören, glaube ich, bis zur Pensionierung.
Ja. Ja, und und dann habe ich halt sozusagen verschiedene Managementaufgaben wahrgenommen bei Vollers, bin auch irgendwann Geschäftsführer geworden. Heute ist mein Titel wahrscheinlich Group Director, Geschäftsführer der Vollers Group. Habe verschiedene Aufgaben hier. Ich mache Marketing, ich mache Business Development, ich bin für IT zuständig und mache Compliance. Meine letzte operative Einheit war hier unser Specialty Coffee und Teelager in England. Das war in Bury St. Edmunds. Und das habe ich jetzt an meinen Kollegen Philipp abgegeben. Und ja, so und seit 12 Jahren bin ich auch Eigentümer. Und das ist so, in a nutshell, das, was ich, wer Vollers ist, Christian, und was ich gemacht habe.
Vollers trägt deinen Namen auch im Namen, also die Vollers Group ist ein Familienunternehmen. Muss man da eigentlich aus Hamburg kommen, um irgendwas mit Hafenlogistik zu tun haben? Also könnte ich da so als Alpenländer auch reinkommen oder da fehlt mir die Salzluft?
Also Philipp, ich bin natürlich tief enttäuscht, dass du jetzt Hamburg gesagt hast und nicht Bremen. Als Bremer würde man natürlich immer sagen, aus Hamburg muss man auf keinen Fall kommen, aber aus Bremen sollte man kommen.
Also Zürich, ich sehe es, ja.
Ja, und das ist natürlich für als Alpenländer weit weg. Also es ist so die Küste, deswegen sei das entschuldigt. Nein, ich glaube, hier Philipp, der bei mir arbeitet, der kommt aus der Nähe von Stuttgart, fühlt sich sehr pudelwohl, aber es ist schon, ich sag mal so, schon außergewöhnlich. Wir sind ja, Hafenstädte haben ein gewisses Flair, muss man auch mögen. Wir sind ja alle Sozialdemokraten oder Kommunisten aber es hat auch einen Hintergrund. Natürlich, wir mussten immer weltoffener sein als andere, weil natürlich hier die Schiffe immer ankamen. Und das natürlich über hunderte von Jahren. Und das tut natürlich auch was mit einem, nennen wir das mal einem Volk in Bremen oder mit einem Menschenschlag in Bremen sozusagen. Und für mich ist sozusagen die Hansestädte halt Hamburg und Bremen, aber es gab früher 160 Hansestädte, halt einfach die Definition von Handel und Wandel. Also wir waren immer, als sich noch keiner vorstellen konnte, mit Schiffen rauszufahren, waren wir schon längst weg.
Und das seid ihr bis heute, nämlich an 13 Standorten in 8 Ländern, wenn das weiterhin so ist, was bei euch auf der Website steht.
Ja.
Da, und es steht aber auch so Port and Commodity Logistics. So was heißt das genau?
Ja, das wollen wir oder sagen wir mit, nicht wollen wir, sondern sagen wir, dass wir uns mit Häfen und mit Commodities auskennen. Und dazu tun wir unsere Serviceprodukte halt in der Logistik. Das ist halt dementsprechend Transport, Spedition, Lagerung. Wir machen eine Vorproduktion, wir mischen, reinigen, wir aromatisieren Tees. Wir machen alles drumherum ein bisschen komplexer. Wenn wir über Kontraktlogistik reden, Wir haben dazu Digitalprodukte designt und erstellt und das geht halt immer drum, um was passiert im Hafen. Also musst du dich schon im Hafen auskennen. Wenn du dich dann nicht auskennst, kann man sich auch leicht verlieren. Das ist ja auch, werden wir vielleicht nachher noch drüber reden, warum Import leicht oder schwierig ist. Und ja, es ist, ich sag mal, es ist simple but not easy. Und der Hamburger Hafen funktioniert etwas anders als der Bremer Hafen oder der Antwerpener Hafen oder der Rotterdamer Hafen. Und da ist schon Spezial-Know-how. Also wir sind halt, haben nicht überall, also würde man vielleicht vermuten, überall Deutsche sitzen im Ausland und die machen das alles. Nein, nein, wir haben das lokale Know-how halt vor Ort. Also Belgier in Belgien und Holländer in Holland. Und das ist halt sozusagen, weil du musst dich wirklich dort verausern. Wenn du nicht weißt, wie der Amsterdamer Hafen funktioniert, dann wirst du wirklich Schwierigkeiten haben, dich zurechtzufinden.
Aber also wie muss ich mir das vorstellen? Also im Straßenverkehr gibt's Linksverkehr oder Rechtsverkehr. Bei der Schifffahrt oder bei Hafenlogistik gibt's da überall punktuelle oder lokale Regeln?
Sind Grundzüge wahrscheinlich gleich. Schiffe kommen an und dann wird ein Container entladen. Aber wie du da rankommst, ist dann schon mal wieder etwas unterschiedlich. Sozusagen, wie du ein Tracking organisierst, welche Zollregeln dort vor Ort herrschen. Also Belgien ist, da kann ich sagen, nicht Deutschland. Also wenn du sagen musst, mit einem Zoll, jeweiligen lokalen Zoll in Verbindung kommen und da dich zurechtfinden, das kann schon aufwendig sein. Ich sag mal, es ist schon zwischen Bremen und Hamburg ist es nicht gleich. Es ist also in den Zollregeln. Das hört sich komisch an, ist aber so und also wir lachen drüber. Aber wenn du jetzt sagst, ich will mal was über Bremen importieren und ich will was über Hamburg und der Zoll erklärt dir das eine Sache unterschiedlich, da verzweifelst du natürlich als Nicht-Profi.
Ja, deswegen geben wir auch solche Dinge extern, also an Logistikfirmen wie ihr aus einer Seite. Wir können rösten und wir können Kaffees auswählen, aber das dazwischen überlassen wir gerne den Profis. Jetzt hast du auch gesagt, als du dich vorgestellt hast, bist voll auf den Kaffee eingegangen, aber ihr macht ja nicht nur Kaffee. Ihr macht auch Tee, ihr macht Kakao. Wie groß ist der Anteil Kaffee, den ihr da umschlägt?
Also ich würde mal sagen, wir machen vom Umsatz her 40% Kaffee, 40% Kakao und dann 20% ist liebevoll der Rest. Das ist hauptsächlich Tee, aber halt auch andere Sachen. Wir machen ja auch Zigarrentabake oder wir machen Kästen, alles Mögliche, was so halt im Hafen anfällt. Wir machen Futtermittel, Zusatzstoffe, wir machen Agribulks, wir machen zum Beispiel Holzpellets, die importiert werden für, Energiewende in Europa, solche Sachen. Also das ist das, wo das stützt sich dann nicht mehr auf das Commodity-Know-how, das meine Leute besitzen, sondern stützt sich auf das Hafen-Know-how.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also es kommt da so ein Schiff an, ich sage jetzt mal aus Mexiko, ist gefüllt mit, wie groß sind diese Schiffe? Sie haben ja zum Teil 10.000 bis, habe ich kürzlich gelesen, 25.000 20-Fuß-Container haben die Platz. Mhm. Wie groß sind die Schiffe, die bei euch ankommen?
Kommt auf den Hafen drauf an, also die größten laufen ja, ich sag mal, Hamburg, Bremerhaven und Rotterdam, Antwerpen an. Das können natürlich diese, ich habe von 25.000 nicht gehört, aber mag sein, dass sie gibt. Ich hatte 23.000 mal. Das sind schon extrem große Schiffe. Und als Seitenkommentar kann ich sagen, ich sehe nicht, dass das sinnvoll ist, die so groß zu haben. Auch ein 10.000 Teuschiff ist ein Riesenschiff schon. Und das ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit Lufthansa A380 oder mit dem Airbus A380, hat mit Lufthansa vielleicht nichts zu tun. Und die sind schon so groß, dass die Infrastruktur dermaßen belastet wird, dass das, ich glaube, einfach nicht kein menschliches Maß ist mehr. Aber Schiff kommt an, das Schiff hat Container drauf, die von einem, da ist Kaffee drin, in einem irgendjemand, einem Kaffeeimporteur, Kaffeehändler, gehört der Kaffee, der hat ein Seefrachtbrief, ein Bill of Conocement oder Bill of Lading, wie je nachdem man das sagen möchte, was sozusagen das Eigentumsrecht besteht. Wir kriegen das normalerweise von entweder von der Bank geschickt oder von dem Händler oder ein Exporteur und wir nehmen dann die Ware in Empfang. Und diese Empfangnahme, das ist so ein Importprozess, du musst das Bill of Lading bei dem Reeder freistellen lassen, da müssen dann noch THC, also Terminal Handling Charge bezahlt werden, eventuell muss die Seefracht bezahlt werden, vielleicht noch andere Kosten und die stellen das dann frei. Die geben dir quasi dann eine Freistellung, geben dir einen PIN-Code. Mit diesem PIN-Code und die stellen das nicht nur bei dir frei, sondern die sagen dann dem Containerkai-Betrieb, bitte einer darf das abholen. Der Container ist zur Freigabe abgeholt. Dann wird seeseitig ist es so, dass die Reederei mit dem Zoll zusammenarbeiten muss und sagt, die übergeben ein Schiffsmanifest. Da stehen alle Güter drauf, die in dem Hafen entladen werden sollen und müssen. Und der Zoll macht da draußen eine ATB-Nummer, also für jeden Container, für jedes Packgut und so weiter ist da halt dementsprechend eine Zollnummer. Und dann musst du ein Anschlusszollverfahren haben. Also es geht vom Reeder zum Kaibetrieb zu derjenigen, der dann halt das abholen möchte. Das kann ein Volllast sein und wir übernehmen dann das zolltechnisch. Da kann man sagen, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder verzollst du es im freien Verkehr, sodass du das in der Europäischen Union einfach hin und her fahren kannst. Dann musst du natürlich Einfuhrumsatzsteuer und eventuelle Zölle bezahlen. Das ist beim Kaffee nur Einfuhrumsatzsteuer. Dann kannst du eine T1, dass du das vom Hafen zu einem Inland-Zolldepot bringen kannst. Oder du kannst in Hamburg, gibt es noch was Spezielles, das nennt so Verwahrerwechsel. Das ist so ein, wir sagen, Vollers ist der Verwahrer, dann dürfen wir zolltechnisch den Container abholen und bei uns auf den Hof stellen. Und dann sagen wir später, was damit passiert, dass wir das dann meistens, wenn wir es eingelagert haben, bringen wir das dann zu einem Zolllager. So, und das sind so zolltechnische Prozesse, die dahinter liegen.
Wie lange geht denn das? Jetzt kommt so ein Containerschiff an mit 10.000 Containern und eben da kann ja alles drauf sein. Also es kann Kakao drauf sein, es können Gummistiefel drauf sein, da kann Kaffee drauf sein oder, weiß nicht, vielleicht auch ein paar Mangos. Und wie muss ich mir das vorstellen? Kommen jetzt da die Vollers an, dann kommen die anderen an, dann kommt Aldi an und alle wollen ihren Container. Wie schafft man es, dass da kein Chaos entsteht?
Ja, Chaos ist das Stichwort. Ist es Chaos, organisiertes Chaos, aber es ist natürlich so, der Importprozess ist etwas schwieriger als der Exportprozess. Und das liegt daran, wenn du Container für Export in den Hafen bringst, dann wissen die im Kai-Betrieb, das Schiff soll an dem Liegeplatz 3 liegen. So ist das getaktet normalerweise. Sie sagen, das liegt dann an 3. Und die stellen dann auch alle Exportcontainer in die Nähe von dem Liegeplatz 3, sodass man da einen sehr strukturierten Prozess hat. Beim Importprozess ist genau so. Der eine sagt, ich muss sofort dran, ist egal was ist. Ich muss jetzt. Mhm. Und der andere sagt, ich komme nächste Woche. Dann ist es so, ich kann dir sagen, am Montag ist in jedem Hafen in Europa Chaos, weil natürlich übers Wochenende da vielleicht Schiffe entladen worden sind, aber da wurden keine Container abgeholt. Und jeder will Container abholen. Wenn man zu Hamburg geht, gibt es so ein sogenanntes Slot-System, also der Container wurde entladen. Und dann wird sozusagen, du musst einen Abholslot buchen, um den Container wirklich abholen zu können, mit einem LKW jetzt in dem Fall. Und diese Slotbuchung kannst du erst machen, wenn der Container freigegeben ist zur Slotbuchung. Du kannst nicht sagen, in 2 Wochen komme ich und dann So. Und da versuchen natürlich alle Montagmorgen um 6 Uhr oder um, naja, im Hafen fängt man nun mal früher an, ne, sagen um 6 Uhr, um 8 Uhr, um 10 Uhr so. Und deswegen, da versuchen alle die Slots zu bekommen. Und jetzt im Hamburger Hafen ist es so, du nimmst halt den ersten möglichen Slot. Und das kann auch Dienstag, Mittwoch sein. Wenn viele Schiffe angekommen sind an einem Terminal und die müssen und viel Interesse für die Auslagerung besteht, dann kann das mal eine Weile dauern.
Man sagt ja so, wenn Flugzeuge stehen, dann kosten sie. Die müssen eigentlich immer in der Luft sein. Bei so einem Frachtschiff, das kommt an und dann wird das abgeladen. Wie lange dauert es, bis die 10.000 Container weg sind und das Schiff wieder vollgefüllt wegfahren kann?
Also als so Rule of Thumb würde man sagen, dass ein großes Containerschiff immer nur ein Drittel entlädt und ein Drittel belädt in dem jeweiligen Hafen. Weil die haben natürlich eine Rotation und die fahren jetzt mal, wenn es aus Vietnam kommt mit Kaffeecontainern, ist vielleicht nicht die Qualität, die du verröstest, aber sagen wir mal, andere machen das halt dementsprechend und kommt dann an. Der erste Hafen ist vielleicht Piräus, schmeißt da ein paar Sachen über Bord, dann halt fährt der weiter nach Barcelona, schmeißt er und lädt auch wieder, dann halt Antwerpen und dann macht er vielleicht Bremerhaven, dreht um und fährt wieder Richtung Asien und so. Und deswegen ist es nicht immer, also auch wenn für, also 23.000 teuer als oder 25.000, die schmeißen die nicht an so. Aber es ist schon, natürlich sind jetzt ein Drittel von 25.000 mehr als ein Drittel von 9.000. Also da sieht man halt so die infrastrukturelle Belastung und die geht ja los mit den Hafenkränen, die halt weit reinragen müssen, also sozusagen auf die Schiffe, um die Container rein überhaupt kriegen zu können. Es sind halt die Stellplätze auf den KS und sind aber auch die Gates und halt auch die einfach die Straßen. Ne? Also das ist einfach da ist halt einfach auch ein sozusagen, irgendwann sind sie halt verstopft.
Ja, genau. Und ich meine, die Häfen, die du alle erwähnt hast, die gibt es ja schon länger. Ist ja nicht, ich habe gerade gesehen, in Lima, Peru gibt es jetzt dann einen neuen Hafen, der wird auch von China finanziert. Die haben den einfach so in einer, ja, an der Küste, da war vorhin sehr wenig, haben die dann einfach rangepflastert. Aber bei existierenden Häfen, gerade in Bremen, da ist ja auch Land links und rechts limitiert, also da kann man nicht einfach größer werden, nehme ich an. Oder wie ist das so? Ist das so wie beim Flughafenausbau? Das geht 20 Jahre, bis man da eine neue Piste hat?
Also in Bremerhaven jetzt ist ja, das ist, man sagt immer noch, die längste Stromkai der Welt. Also es sind, glaube ich, 4,5 Kilometer Containerkai. Ist natürlich riesengroß. Gegenüber vom Bremerhaven liegt Wilhelmshaven. Da wurde ein neuer Containerhafen eröffnet. Das ist die letzte große Neubau in Deutschland jedenfalls. In Hamburg gab es das CTA jetzt vor, naja, ich sag mal 15, 20 Jahren. Da ist es so, witzigerweise müssen die Schiffe immer unter die Kühlbrandbrücke durch und die Schiffe sind zu groß, also viele Schiffe sind zu groß geworden, um unter dieser Riesenbrücke durchzufahren. Und du willst nicht gegen eine Brücke knallen, das haben wir leider in Baltimore gesehen, was dann passiert. Da muss schon echt richtig viel Platz dazwischen sein. Ja, also Containerausbau, die Rotterdamer haben das toll gemacht. Die haben halt den Platz gehabt und sind ins Meer reingegangen, haben über Jahre halt Sand aufgeschüttet und diese Maasflagte 2, das ist natürlich riesen Hafenfabriken, würde man sagen. Also das ist wirklich so, die sagen, wir wollen das. Na, das auch Platz, du brauchst nun mal Platz dafür. Ne?
Ja. Du hast es gesagt, es ist organisiertes Chaos, vor allem am Montagmorgen, aber natürlich gibt es auch da Wellenbewegungen, aber heute wird halt viel mehr in Containern verschifft, also ganzer Onlinehandel etc. und du bist schon lange bei in dem Geschäft dabei. Gibt es Tage, bei denen du sagst, ja, heute läuft alles smooth oder ist eigentlich jeder Tag mit Verstopfungen und organisiertem Chaos da zu rechnen?
Ich glaube, es läuft sehr, sehr viel gut und auch, ja, ich will nicht sagen fast täglich, aber es gibt wirklich so, ja, montags ist im Hafen einfach schwierig. Also das liegt einfach dran, dass halt ab Samstag, Sonntag halt wenig abgeholt wird, beziehungsweise gar nicht. Es ist so, wenn Autobahnen verstopft sind, kann das einen Rückstau bedeuten. Sehr schwierig ist, wenn Computersysteme ausfallen, dann ist grenzenlos Chaos. Was sein kann, ja, es gibt natürlich mal Streiks. In Hamburg ist es besonders beliebt, mal die Kühlbrandbrücke für Demonstrationen zu benutzen. Das hilft Hafenleuten nicht wirklich. Es gibt auch manchmal Verzögerungen, weil Container halt gescreent werden müssen, auf Drogenfunde geguckt werden, also ob da Drogen oder andere Sachen drin sind, Waffen etc. Es gibt wirklich eine Reihe von Problemen, die halt entstehen können. Können Verzögerungen sein bei Phytosanitario-Abfertigung, also und so. Ich würde sagen aber, also wir hatten mal eine richtig schlechte Zeit während Corona und danach die Schifffahrtskrise. Das siehst du, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man sich mal Gedanken darüber machen will, es gibt von der Federal Reserve Bank of New York so einen, das heißt Global Supply Chain Pressure Index. Und dieser, der zeigt ziemlich gut an, auf einer globalen Ebene, sozusagen, wo halt dementsprechend, also ob es Probleme gibt. Und der hat sich ziemlich normalisiert und auch die On-Time-Rate von Schiffen, Containerschiffen, war mal runter bei 30% weltweit. Ich glaube, wir sind jetzt wieder so 80%. Also es hat sich schon stark normalisiert. Und natürlich gibt es dann so diese naturgegebenen Sturm, Flut. Hochwasser, Niedrigwasser ist ein Problem teilweise für Bargen, die dann in die Schweiz gehen, also rein. Da muss, also die Schweiz muss sich schon überlegen, halt, wie kann ich sozusagen die Versorgung sicherstellen, weil der Rhein vielleicht auch durch Klimawandel und Wetterphänomene nicht mehr so schiffbar sein wird, wie er immer mal war.
Ja. Also du hast den Vergleich gebracht mit Autostau, da staut sich alles zurück, aber das löst sich dann wieder auf. Wenn Schiffe stehen, dann geht das halt deutlich länger. Also wann war das? Vor 2-3 Jahren in LA standen die Schiffe ja, glaube ich, über eine Woche da. Wie läuft das so ab? War das auch mal in Bremerhaven der Fall?
Also es gab auch Schiffe, die auf Rede lagen. In der deutschen Bucht, also die werden weiter raus, also sie sind dann, da gibt es wohl Parkpositionen, kenne ich mich nicht ganz gut aus, aber das konnte man dann halt auch, konnte man vor Singapur beobachten, vor hier Los Angeles und so weiter, gab es auch hier. Und weil natürlich jetzt nicht jedes Schiff in jeden Containerkai anlegen kann. Ne? Also sie müssen schon, die Großen müssen da, wo die großen Brücken sind, und dann haben die haben ja nicht alle überall gleiche Brücken. Und investieren, so eine Containerbrücke, ich habe mal gehört, kostet eine neuere 6 Millionen Euro. Ja. Also ist sozusagen, bis du das dann abbezahlt und abgeschrieben hast, dann dauert es auch. Also du kannst nicht immer sagen, ja, jetzt mal morgen eine neue Brücke. Und also es war mal wirklich schlecht. Also während dieser Schifffahrtskrise, und die Demurrage Detention Kosten waren wirklich ein Problem. Aber das war ja einhergehend mit auch explodierenden Seefrachtraten. Ne? Wenn du überlegst, heute hast du vielleicht aus, ich weiß nicht, wo es heute genau steht, aber 2.500, 4.000 Dollar aus Shanghai nach Hamburg, dann hattest du ja auf einmal 16.000 Dollar. Ja. Und mit schlechteren Freizeiten, also mit, und das tat schon weh, allen aber auch.
Ja. Wie muss ich mir das so vorstellen? Das ist ein klassisches Volumengeschäft auch, also mehr Volumen, weniger Marge. Wie sind das so etwa, das Margengefüge so bei diesen Firmen, die da entladen?
Der Containerkai hat immer seine Kontrakte mit dem jeweiligen Räder. Da habe ich keinen Einblick drüber. Das ist aber, außer dass es gestaffelt ist, nach 20 und 40 Fuß. Und dann je nachdem, also die bringen den vom Schiff an Land und von Land auf einen Verkehrsträger. Ja, das kann jetzt sagen, das kann eine Bahn sein, das kann wieder ein Barge sein, also ein Binnenschiff sein, oder das kann halt dementsprechend der LKW sein. Das ist so nach denen gestaffelt. Bei uns ist das gestaffelt, ja, auch nach Volumen und nach Schwierigkeit. Also bei uns sind sozusagen die höchste Klasse der Schwierigkeit ist, wenn Specialty Coffee ankommt und da sind, ich glaube, das, wir hatten mal einen 40-Fuß-Container mit 62 verschiedenen Lots, die wir aussortieren mussten.
Ja, okay.
Ist dann wirklich mühsam, weil und Kaffeesäcke sind schwer und dann brauchst du Menschen, die schwere Sachen bewegen können und sortieren können. Und ja, wenn es jetzt im Bulk-Bereich kommt, wenn du zum Beispiel sagst, da sind immer die gleiche Qualität im Kakao und du kippst quasi 16 Tonnen, du kippst das und machst das quasi mit einem, ja, wie heißt das, so ein Frontlader weg und du kannst immer pro Schaufel 4 Tonnen wegmachen, das ist dann schon ein ganz anderes Geschäft. Wir haben auch Geschäfte, wo wir ganze Schiffe entladen. Also das größte Kakaoschiff, das wir jemals im Bulk entladen haben, war 14.700 Tonnen. Das läuft dann so, dass du hast einen Kran, diese Kranschaufel, da sind 5-6 Tonnen und die tust du in den Trichter und dann läuft das halt über ein Förderband halt ins Lager rein. Und da hast du dann eine Stundenleistung von, ja, 300 Tonnen pro Stunde oder so. Das ist natürlich, hat nichts damit zu tun, was wir im Specialty-Coffee-Bereich machen, ne?
Wie groß ist der Anteil Spezialitätenkaffee, den ihr da macht? Im Kaffee-Bereich?
Weiß ich wirklich nicht, wollte ich eigentlich wissen, aber er ist stetig gewachsen, so dass ich würde sagen, dass es ist wirklich eine tolle Business Unit bei uns geworden und ich glaube auch mit Fug und Recht sagen zu können, dass wir in Europa der größte Spezialitäten-Kaffee-Lagerhalter sind.
Und damit meinst du aber auch wirklich kleinere Lots, also wirklich die...
Ein Sack, ja.
Also im Vergleich zu Bulkware natürlich total mühsam, aber... Deswegen halt auch speziell.
Also meine Definition von Spezialitätenkaffee ist jetzt anders als deine. Du gehst über die Qualität und ich gehe über die Stückelung. Ich sage, entweder ist das gestückelt, also mehrere Lots pro Container rein oder mehrere Lots pro Palette raus. So, das ist meine Definition. Ich weiß, dass das natürlich nichts mit 91 Punkten hat, zu tun hat oder sowas. Na, aber das ist sozusagen es ist mal so für mich, muss ich das also finden. Ne?
Ja, sehr gut. Du, wenn du so zurückschaust, was sind denn die Herausforderungen heute? Du machst das ja schon länger. Dann hast du vorhin mal Covid erwähnt. Okay, da war eine Zäsur für alle, dann gab es diese enormen Verspätungen. Du sagst jetzt wieder bei 80% Pünktlichkeit. Mhm. Aber ich nehme auch an, dass es wird ja mehr verschifft als früher. Gibt es neue Herausforderungen? Wenn ja, wo liegen die für euch?
Also wirklich, wenn man vorne mal anfängt, es sind schon Herausforderungen, sind die großen Schiffe. Also die bedeuten für jeden Hafen enormen Stress.
Und die werden aber auch in Zukunft größer, nehme ich an.
Abwarten. Ich bin mir nicht sicher, ob das, es gab auch mal in den 70er Jahren einen riesen Öltanker und die gibt's heute auch nicht mehr. Und die A380 ist auch kein Erfolgsmodell. Es wird auch nicht mehr produziert. Es gibt irgendwann ist groß zu groß. Und ich glaube auch, jetzt siehst du auch, dass teilweise für Antwerpen oder Hamburg müssen die Flüsse ausgebaggert werden. Da ist essentiell nichts Positives dabei. Ich muss dafür sein als Hafenunternehmer. Ich muss immer sagen, du, die Schiffe, die es gibt, müssen auch meinen Hafen erreichen können. Basta. Ne? Aber also man muss schon sagen, ist das echt nötig? Ist das wirklich, also wir reden ja über weltweit 8 große Reedereien. Und sozusagen, das ist so der... Ja, jetzt würde ich mal sagen, ein großer Kampf halt zwischen denen und sagen, wer kann die Slot nochmal von Asien, die Slotkosten von Asien nach Europa noch etwas niedriger machen. Mhm. Ich sag mal, im Gesamtkonstrukt sozusagen glaube ich nicht, dass das noch irgendjemand außer den Rädern Vorteile bringt. Also das ist so, die Infrastruktur, kann man sagen, ist schon beansprucht. Wir sehen natürlich, dass wir haben immer noch keinen guten technischen Weg gefunden, schwere Gebinde, also nennen wir mal Kaffeesäcke, wirklich gut zu entladen. Wir haben als Vollers hat sich da viel Mühe gegeben, Maschinen zu entwickeln. Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt mit so Exoskeletts, die wirklich aktiv oder passiv helfen, auch diese Ware sozusagen deinen Körper zu unterstützen. Das wird auch immer weitergehen, weil alternde Bevölkerung, also nicht nur in Japan, sondern auch hier in Europa. Dementsprechend, aber das ist schon schwierig. Ich kann ja sagen, der Markt für Lkw-Fahrer hat sich total gewandelt. Früher hast du gesagt, ja, bist du einen Job, dann kannst du hier. Und heute bewerben wir uns bei den Fahrern, ob die denn bei uns sich freundlicherweise hier was machen würden. Und wenn du das nicht so hast, wie, da geht's auch nur, also geht's um Geld, klar, das ist eine, aber wenn das nicht sozusagen in den, wie die das gerne hätten, also ich mache Kurzdistanz, Langdistanz, ich mache das so, ich möchte so arbeiten und so, ja, dann suchen die was anderes. Und also wir hatten ja früher, sag mal in Deutschland, es wird in der Schweiz vielleicht so ähnlich gewesen sein, immer so Ausbildung bei der Bundeswehr, Lkw-Fahrer und wir hatten ja einen Führerschein und so, das gibt's auch nicht mehr. Also das heißt, so ein Führerschein kostet, 5.000 bis 10.000 Euro. Das musst du natürlich auch so. Dann hast du das Problem bei den Lkw-Fahrern. Eigentlich sind das ja eher so ein Profil. Du weißt mit 16 nicht genau, was du machen möchtest und so. Aber mit 16 darfst du noch lange kein Lkw fahren. Du musst 21 sein.
Ja.
Und das ist schon, da würde ich jetzt sagen, also mein Transporteur, also Frachtführer, würde man in Deutschland sagen, den würde ich mir immer warm halten wollen.
Also interessant, du gehst jetzt eigentlich auf die letzte Meile, sage ich mal, also gar nicht da, wo die Schiffungen ankommen, sondern wirklich, wie sie wieder weggehen vom Hafen.
Nee, wir müssen ja immer noch den Container halt
im Hafen drin, so.
Ja, vom Kai zu uns bringen. Das sind auch, also sozusagen dieses Containertracken zu uns, das muss ja auch stattfinden. Und das ist halt, das ist auch ein spezieller, also ich will nicht sagen spezieller Typ Mensch, aber du machst vielleicht, wenn es gut läuft, am Tag 5 Containertransporte im Hamburger Hafen, sozusagen vom Kai zu Schuppen. Ja. Na, und wenn es schlecht läuft, machst du 2, weil halt Stau. Na, und das ist, ob das jeder will in seinem Leben, weiß ich nicht. Aber das ist auch schwierig zu kalkulieren, aber also Transport, also Lkw-Transport vom Containerkai zu uns oder von mir aus auch später ins Hinterland oder halt als Transport, wo du sagst, ich will das auf dem Lkw, also mit einem Auflieger haben und ich fahre ohne eine Palettentransport oder so. Ich will nicht sagen, das ist total eingebrochen, aber früher hatten wir hier, wurde immer gesagt, ja, aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien, so kommen die alle und die wollen unbedingt hier arbeiten. Da gibt es auch Arbeit. Und warum sollen die von zu Hause weg, wenn es auch da geht? Und die werden da auch bezahlt. Gut. Also das hat sich wirklich geändert und deswegen ist auch sozusagen, finde ich, die Überlegung, wie man Transporte optimieren kann, ne, voll und leer und so weiter, was kann man, das ist schon interessanter geworden. Wir haben teilweise schwere Tätigkeiten bei Vollers im Lager. Es ist, wenn du sagst, jetzt ist kalt draußen und ist auch kalt im Lager. Und da Leute zu finden, die das wirklich wollen und sich da auch sehen, ich finde es immer noch eine schöne Arbeit. Also ne, nicht jeder kann Mikroprozessoren designen oder Influencer sein, ja. Sozusagen. Aber es ist eine schöne, ehrliche Arbeit und es sind schöne Produkte, die wir haben mit Kaffee, Kakao, Tee. Und ich glaube schon, viele meiner Leute können sich da toll mit identifizieren. Aber es ist kalt, es ist teilweise schwere Arbeit, gerade Säcke schmeißen, also quasi, wenn du wirklich physisch das bewegst, machst du ja nicht alleine, das wäre zu schwer. Also ist schon schön.
Ist und so eine weitere unsichtbare Etappe, die Kaffee zurücklegt, aber wirklich einfach sehr viel physisch erfordert.
Ja, kann. Also und na, dafür sind MTs, kommt eigentlich alles auf Einwegpaletten hier an. Das ist dann Gabelstaplerarbeit, das ist dann ein bisschen einfacher. Und aber im Kaffee, ja, gerade im Sackbereich, Sorgen, wir haben es immer hingekriegt, aber die regulativen Voraussetzungen in Häfen, sag mal, in Trieste ist anders, in den Niederlanden sind die auch, die Arbeitssicherheits sozusagen Menschen sind da sehr stark dahinterher. Weil es ist, wir gehen immer, also da ist so ein Gedankensprung. Also wir sehen vielleicht manchmal in Afrika, dass da einer so einen ganz schweren Sack auf dem Kopf trägt oder halb oder auf dem Rücken. Und das finden wir so ein bisschen mit Folklore, das finden wir toll. Ich sehe da einfach nur, dass da einer einen viel zu schweren Sack trägt, das auf was, also was ihn vom Skelettbereich her schädigen kann. Das sehe ich. Und deswegen, also im Kaffee-Trade hätte man sich schon längst entscheiden müssen, dass man runtergeht auf 30 Kilo. Heute würde man sogar sagen auf 25 und sagen, dass man, also gibt es ja im Specialty-Bereich, aber das ist halt nicht die Norm. Und so diese Gebinde. Ich hatte immer gedacht, also ich schon vor 10 Jahren, dass das irgendwann mal von der Europäischen Union oder so verboten wird, dass man solche Gebinde gar nicht mehr nach Europa importieren darf.
Gut, vielleicht kommt das auch noch als neues Regulatorium, wenn dann die EUDR dann eingeführt ist. Ja, wir haben uns im Januar gesehen in Berlin am Neujahrsempfang des Deutschen Kaffeeverbands. Und du bist mir aus einigen Gründen in Erinnerung geblieben. Aber einer der Gründe war, dass du hemmungslos deine Sprechzeit überzogen hast. Und zwar war da in der vordersten Reihe, war da jemand dafür abgeordnet, also eine gelbe und eine rote Karte hochzuhalten, so nach 20 Minuten, so ja, jetzt haben sie noch zwei und dann ist aber da mal Ende Gelände. Und aber der Christian, der hat dann 45 Minuten gesprochen, weil auch die Person, die dich warnen hätte sollen, das verpasst hat, weil du da auf etwas aufmerksam gemacht hast, was wirklich ganz viele bewegt hat. Und die sind dir alle an den Lippen gehangen. Ich auch. Und danach sage ich, wir müssen darüber reden. Du hast jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Ja, ihr macht Frachtware, aber dahinter stehen ja Menschen. Also, die das bewegen, die das abladen, die das dann auch wirklich sackweise transportieren. Die Physis ist da auch da, aber eben, es geht um Menschen und die sind aber auch nicht immer sichtbar. Das hast du gesagt. Ein Thema, das sich in den letzten Monaten und Jahren auch wirklich beschäftigt hat, ist Drogenschmuggel. Kannst du mal eine generelle Einführung geben, wie das so war, bevor wir da in die Details gehen? Was da passiert ist in den letzten Jahren?
Ja, es ist ein Thema, was mich sehr bewegt. Vielen Dank, dass du fragst. Und deswegen, weil es mich so bewegt, habe ich auch das genutzt und bin auch sehr dankbar, dass der Deutsche Kaffeeverband mir da ein Forum gegeben hat. Drogenschmuggel hat halt zugenommen. Also die weltweite Drogenproduktion hat, also gerade Kokain hat stark zugenommen. Ich glaube, ich hatte mal Zahlen, dass man sozusagen in 2014 800 Tonnen weltweit geschätzt hat, Produktion. Heute liegen wir weit über 2000. Und auch ein großer Teil davon geht halt nach Europa. Und wir sind natürlich im Hafen die Augen und Ohren, Hände und Füße für die Importeure. Also auch für dich. Und wenn denn Drogen irgendwo ankommen, dann kommen sie halt im Hafen an. Nicht nur, aber sehr, sehr viel. Und es gab starke Bewegungen in Belgien oder im Benelux-Bereich. Das ist halt dementsprechend die Häfen Antwerpen, Rotterdam benutzt worden sind, um halt Drogen nach Europa zu schmuggeln. Man sieht auch da, dass die Drogenfunde sozusagen dort am höchsten sind. Und das hat halt Drogenschmuggler wollen halt sehen, wie sie am besten Drogen durch ja das Nadelöhr, Häfen, Hafen halt bekommen und können teilweise versuchen, deine Organisation und deine Menschen in der Organisation zu beeinflussen, dass sie genau das bekommen, was sie wollen. Und diese, ich nenne das mal jetzt Infiltration, kann wirklich verschiedene ja, Ausmaße annehmen. Es kann sein, dass sie sagen, du guckst jetzt mal weg, kontaktier nicht und alles gut.
Also die gehen an die Hafenmitarbeiter ran. So.
Die gehen an die, oh, an alle, die, ich sag mal, Schlüsselgewalt haben könnten.
Ja.
Das können Manager sein, das können Trucker sein, das können Hafen, also es können auch einfache Leute sein, die Entladetätigkeiten machen. Es könnten, ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht so das richtige Target, weil, aber das hat jetzt so, du musst ja auch jemanden, wenn du jemanden bestechen willst, muss ja auch irgendwie sinnvoll sein. Und 68% des Drogenschmuggels hat auch was mit Korruption zu tun. Und also sprich, dass man halt, dass man wirklich jemanden bezahlt, um halt dementsprechend seinen Willen zu kriegen. Und die können alles, also bei den sozusagen, bei den Geldern, die in den Drogenschmuggel sind, sozusagen von, ich hatte, glaube ich, beim Deutschen Kaffeeverband das mal in Relation gestellt, dass in 2023 der Nettoimportwert von Grünkaffee in Deutschland 4,8 Milliarden Euro war. Und nur das, was gefunden worden ist an Drogen, also ein ganz kleiner Teil des Eisberges, war 2,6 Milliarden Euro. Und dabei habe ich schon einfach das hochgerechnet nach einem Discountpreis. Mir wurde erzählt, dass in Hamburg ein Gramm Kokain nur 60 Euro kostet. Das war früher, das weiß ich, nicht aus eigener Anschauung, das kann man nachlesen, halt dementsprechend, das war 120. Also wenn du das so sagst. Und die Zahlen, die dahinter sind, sind so gigantisch und die Möglichkeit, Menschen mit Geld zu beeinflussen, sind halt wirklich da. Die haben das Geld und die haben den Willen. Und dieses beides führt dazu, dass natürlich, wenn ein Hafenarbeiter, nenne ich jetzt mal so, verdient in seinem Leben 2, irgendwas Millionen Euro brutto. Ja? Und wenn du dann jemandem sagst, du, ich habe hier 20.000 Euro netto, das bedeutet hier was. Und deswegen sehe ich da und es ist nicht nur ein Riesenpotenzial. Ich weiß ja auch, dass Menschen aus meiner Organisation aufgefordert sind, mitzuarbeiten, wurden bedroht. Wir haben halt dementsprechend in Antwerpen schon schlimme Dinge erlebt, die wir alle haben, glaube ich, abfedern oder abmildern oder beziehungsweise mit der Hilfe der Polizei und anderen, abwehren können. Aber mindestens hatten wir auch mal einen Menschen, der bei uns in die Organisation eingeschmuggelt werden wurde und wo wir von der Polizei darauf hingewiesen sind, dass da was nicht stimmt und dass wir nicht nur vorsichtig sein sollen, sondern dass wir da halt auch diese Personen wieder entlassen müssen. Und wir das Problem, was ich auch in Berlin dann gesagt habe, wenn du einmal Geld angenommen hast, dann bist du dabei. Und dann kommst du da nur noch sehr, sehr, sehr schwierig raus. Und deswegen war meine Kernmessage, um deine Menschen, also die Menschen auch in meiner Organisation zu beschützen, muss ich denen sagen, da ist ein Problem. Und unter keinen Umständen nie nehmt ihr Geld an von irgendjemandem. Das, weil wenn ihr dabei seid und dann seid ihr dabei, die werden euch so unter Druck setzen, die werden dann sagen, du, deine Frau, dein Kind, ich weiß wo und so weiter und so fort. Und das ist dann auch so wie teilweise in so Gangsterfilmen. So. Ja. Wenn du das aber nicht annimmst, dann kommt es eigentlich nie zu Gewalt. Und das kann dir dann so einer vom Hafensicherheitszentrum Hamburg sagen, wenn es denn so weit kommen soll, dann sind die Polizei auch da dabei, dir zu helfen. Dafür sind die da und die Leute, die das verstehen. Und wenn ich nochmal eine Sache, wir waren in einer EU-Konferenz über Port Alliance und da hatte der Chef Sicherheits, ja, Manager von CMA CGM mal eben so erzählt, er hätte gerade einen Fall gehabt, dass einem seiner Mitarbeiter ein 3-Jahres-Vertrag angeboten worden ist für 1 Million. Und wenn du solche Gelder mal bezahlen kannst, dann kannst du dir vorstellen, dass, na, und Menschen machen dumme Entscheidungen leider. Also es ist nun mal so. Und deswegen habe ich halt angefangen, ich habe das als Problem wahrgenommen. Ich habe dann meine Organisation.
Wie hast du das wahrgenommen?
es war halt das, was in Antwerpen passiert ist. Also wo wir gesagt haben, so, ich habe das dann eins und eins zusammengezählt. Meine Chefin dort vor Ort ist wirklich ganz tough und echt toll und so. Die hat da viel mit sich selbst ausgemacht und der Polizei. Aber es war so, irgendwann, dass ich habe das mal Boiling Frog Syndrom genannt. Irgendwann war das Wasser zu heiß und gesagt, Mann, da ist was. Und dann wurden auch Warnungen ausgeteilt vom belgischen Innenminister, die sagen, der Drogenschmuggel verlagert sich nach Deutschland, weil halt die deutschen Häfen weniger gut gesichert sind. Und das machte so irgendwann das ganze Szenario rund. Und dann habe ich gesagt, wir müssen uns damit beschäftigen. Und wir müssen so, und dann kam natürlich, wir haben Mitarbeiter verloren, die haben gekündigt, weil die gesagt haben, ich kann es nicht ertragen, dass ihr mich jemand anruft und sagt, er will irgendwas von mir. Und in Antwerpen. Und das war halt einfach zu viel, war zu viel. Und dann war das in meinem Bewusstsein, irgendwann war es oben im Stirnlappen und ich musste was tun und haben wir ein Team gebildet und haben uns das genauer angeschaut. Und wir haben versucht, unser Risiko zu verstehen. Wir haben versucht, also und wir machen, haben eine Awareness-Kampagne gemacht. Wir haben Flyer, Visuals, Intranet. Wir haben auch mit allen, in allen Häfen mit Polizei und Zoll und den jeweiligen auch teilweise Sondereinheiten geredet. Wie könnt ihr uns helfen, dass wir uns selber helfen? Und dass ich, weil mit dem Intention, wie gesagt, meine Mitarbeiter zu schützen. Weil wenn die einmal da drin sind, habe ich bis heute noch keinen guten Weg gefunden, jemanden da rauszuholen. Und deswegen, da ist dann Prävention die einzige sinnvolle Maßnahme.
Ihr habt einen 10-Punkte-Plan verabschiedet. Ich kann mich daran erinnern. Wie lange ging das, so vom Aufpoppen auf einem Radar festzustellen?
Also im Nachhinein,
wir müssen jetzt diese Aufklärungsarbeit leisten.
Also ich sag mal, wir sind jetzt seit 24 Monaten dabei. Behaupte ich mal so von denen, sagen, dass wir das auch im Management, gerade bei mir, halt sehr hoch aufgehangen haben. Wir mussten uns erstmal auch die Kontakte besorgen. Das war nicht immer einfach, weil auch da, also ich glaube, ich hatte gestern gerade einen Termin dazu. Ich bin nächste Woche in einer Konferenz gegen Drogenschmuggel in Hamburg. Und die Europäische Union hat da Programm gefahren, Port Alliance, auch in Hamburg zum Beispiel, aber auch hier in Bremen. Die Hafensicherheitsgesetze wurden verstärkt, auch in Rotterdam und in anderen. Die öffentliche Hand musste sich das erstmal gesagt, es ist kein Problem und dann es wurde ein Problem und da wird schon sehr, sehr viel getan. Genügend bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber das wuchs so im Bewusstsein. Und auch bei uns und auch die drei, die das bei uns gemacht haben, die dann die Trainings organisiert haben, dann wurden alle trainiert. Dann haben wir so einen Trainer auch für Kontaktpersonen in den einzelnen Niederlassungen definiert, die auch nochmal gesagt. So. Und das wuchs so über, ja, 2 Jahre. Und es war wirklich wichtig und mit einmal sagen, kommst du da nicht durch, weil diese Kenntnis, eigentlich ist das so ein bisschen, das ist kein Problem für mich. Und du musst aber sehr sensibel sein im Ganzen, weil du musst nicht in Panik verfallen, du musst aber wissen, dass da was draußen ist. Und da will jemand was von dir oder von deinem Kollegen. Und das ist jetzt, das ist so ein Fein, also ich möchte weder jemanden sagen, du, das ist jetzt alles ganz schlimm, die Welt ist ganz schlimm geworden, noch will ich sagen, ist es, Kindergarten oder Ponyhof, würde man hier vielleicht sagen. Ja.
Also, weißt du, es gibt ja immer wieder diese Fälle, ich glaube letztes Jahr bei Nespresso, vor ein paar Jahren bei der Delica in der Schweiz, ja, Drogenfund, ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern von einem Boulevardblatt in der Schweiz, da hieß es 172 Kilogramm Kokain gefunden in einem Shift-Container. Wo sind die restlichen 28 Kilogramm? Und das mit so ein bisschen Witz geschrieben. Und man kommt immer so auf diese Witzschiene, aber das ist ja alles eine richtig brutale Geschichte, die da läuft.
Ja, Philipp, man kann auch sagen, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich glaube, es ist sehr ernst. Nur verkrampfen und Panik gilt halt auch nicht. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich halt dementsprechend die Supply Chains denen erzähle, dass sie ein Problem haben. Ich gehe nicht in Tee. Tee hat kein Problem. Ja. Ich rede mit Kaffeeleuten und ich rede mit Kakaoleuten. Und ich weiß auch, zum Beispiel vor Jahren ist mal ein Kakao-Surveyor festgenommen worden. Der wollte immer Nigeria-Partien machen. Warum? Und der wurde zu Hause, wo auch immer da zu Hause ist, dann mit 7 Kilo, ist gerade reingegangen in sein Haus und mit 7 Kilo Koks quasi wieder rausgezogen. Und es deutet sich schon an, warum ist jetzt gerade Kaffee, Kakao das Thema? Weil die Lieferketten halt aus den jeweiligen Ursprungsländern kommen. Also gerade Kaffee halt dementsprechend auch mit den Umladehäfen. Also ja. Kaffee-Container werden sehr viel umgeladen, auch in der Karibik. Da gibt es Riesenprobleme. Panama haben wir jetzt gerade. Ich kann sagen, also wir haben... Es wurden uns 2 Container im Hamburger Hafen geklaut und beide wurden im selben Hafen in Panama umgeladen. Das haben wir natürlich auch jetzt dem Hafensicherheitszentrum gemeldet und sagen, du bitte hab das auf und so. Die machen immer noch ganz klar ihre eigenen Entscheidungen. Das ist auch deren Job. Aber wir können, und das ist halt, was erwarte ich heute von meinen Leuten, dass sie mitdenken. Und das erwarte ich nicht nur von mir, das erwarte ich wirklich so von meinem Management und halt, ich erwarte auch von meinem Management, dass sie meine Leute beschützen. Und dafür brauchst du Wissen und dafür musst du wissen, okay, was du auch gerade nicht tust oder was du tust und wie verhältst du dich, wenn du was findest. Und diese Überschrift, die du gesagt hast, ja, da sind 13 oder 14 Sack jeweils rausgeklaut worden. Die Container sind dann wieder zu uns gestellt worden. Warum, verstehe ich bis heute nicht. Die hätte ja einfach irgendwo abgestellt. So, und das ist auch nicht immer alles erklärbar, komischerweise. Das ist nicht alles so. Und es gibt auch nicht nur die Drogenschmuggellogistik per Container. Da gibt es also Dutzende von Möglichkeiten. Und jede komische, wahrscheinlich gibt es ja auch diese, weil bei Netflix und so weiter, irgendwelche Serien. Da kannst du wirklich, die haben ja, die denken sich das nicht selber aus. Die gucken einfach nur Polizeireports an und sagen, aha, ne, es gibt anscheinend in der Straße von Gibraltar auch kleine Mini-U-Boote. Und so. Das ist aber nicht, ich bin halt kein Polizist, möchte auch keiner werden, aber ich möchte der Polizei helfen und vor allen Dingen möchte ich aber auch meinen Leuten helfen und ich möchte, dass die Kaffeeleute wissen, dass sie drüber nachdenken, ich hoffe wirklich für alle, dass sie kein Problem haben. Aber wir empfangen halt unglaublich viel Kaffee und das wird benutzt für Drogenschmuggel. Und ich glaube, was du jetzt sagst, ja mal bei Delica, mal bei Nestle und so weiter, bei uns, da findet keine Vernetzung statt. Also wir zählen nicht eins und eins und eins zusammen, sondern für jeden ist das ein isolierter Event, ein Vorkommnis. Und dann gehst du wieder normale Routine über. Und das reicht nicht. Diese 2 Container, die ich eben angesprochen habe, die wir in Hamburg, die uns geklaut, also nicht uns, sondern vom Containerterminal direkt geklaut worden sind, da ist uns ein Muster aufgefallen. Und ich würde dir jetzt ungern sagen, welches Muster, aber ich habe Ich habe jetzt nächste Woche mit dem Chef vom Hafensicherheitszentrum ein Gespräch darüber, dass er dieses Muster versteht und dort einschreiten kann. So, und du musst halt manchmal tiefer also ich bin wirklich, es hört sich jetzt so ein bisschen als so ein bisschen negativer Respekt vor den Schmugglern, dass sie sozusagen so tief in der Lieferkette sind. Von der Kaffee geht von da, wird dann da, also geht erstmal in den Umladehafen. Dann wird da ein Container genommen, der nun genau dahin geht, der eventuell sogar auch, wo die wissen, aha, der wird mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geht der da und da, also zu Vollers oder wird von dem Händler gemacht. Und da holen wir das raus. Muss ich sagen. Und wissen dann beim Ankunftshafen diese Information, also ich brauchte da Tage, also bis ich das immer gesehen habe, um das selber zu verstehen. Und ich bin seit 25 Jahren dabei, Philipp. Ne? Also bis du dieses Know-how hast, so, also das muss ich sagen, also Respekt. Und aber wie gesagt, also ich sehe mindestens meine Organisation, aber auch alle Kaffeeleute, die ich gesagt, also auch ich habe ja viel Zuspruch gekriegt, auch nach der Berlin-Rede. Man sagt, Mensch, finde ich gut. Und ich bin auch, habe auch gesagt, ich rede da weiter drüber. Und ich glaube, wir müssen es wissen. Und weil wir sind als Kaffee und Kakao so positiv besetzt, dass wir halt das auch nach außen sagen, wir haben, ne, und wir wollen das alle nicht. Da bin ich mir 100% sicher.
Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Aber ich frage mich noch, wie wir das jetzt so ein bisschen ins Positive noch drehen können. Denn wir haben mit, du hast es eigentlich schon gesagt, ja, eigentlich haben wir alle so positive Narrative über Kaffee und Kakao. Und deswegen gibt es aber auch diese Gespräche und diese Podcasts, auch um hinter die Kulissen zu schauen. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, mit dir auch so ein Thema anzusprechen, das auf viele so einen Reiz auslöst. Das hat wahrscheinlich auch mit Netflix zu tun. Das hat aber auch mit einer Partydroge zu tun, was es mittlerweile fast überall erhältlich worden ist. Aber das hat irgendwie damit zu tun, dass man eben auch mit so einem gewissen Witz darüber redet, aber es kann eben auch bitterer Ernst sein. Und ich bin da dir das sehr, sehr dankbar, dass du da auch dein Herz ausgeschüttet hast und gesagt hast, hey, an deine Lehrstücke in Leadership gegeben hast und gesagt, das ist ein Menschenproblem und wir müssen das, wir können das nur so lösen, wenn wir hinhören, hinschauen und Menschen da vor größeren Dingen auch schützen. Jetzt mache ich aber doch noch einen Bogen. Wo steht denn die Kaffeelogistik in 10 Jahren?
Schöne Frage, mache ich mir auch viele Gedanken drüber. Was ich bei uns mindestens sehen kann, aber auch in der weiteren globalen Logistik ist das Digitalisieren und das sichtbar machen. Und wir haben heute über Cloud, Datenleitungen und IoT, also Internet of Things, über Sensoren und ja, GPS-Ortung und so weiter, die Möglichkeiten, die Supply Chains, auch wenn sie global gestrickt sind, wirklich besser zu verfolgen. Und ich habe jetzt in einem anderen Gespräch gesagt, aus Daten müssen Informationen und aus Informationen Entscheidungen werden. Also wir müssen immer noch von Cacao, Container, Kaffee und der muss vom Hinterland. Und wenn man einmal mal durch Peru gereist ist, dann weißt du, bis du dann mal in eine Kaffeegegend gekommen bist, dann bist du ganz schön durchgeschüttelt. Also das sind schon Lieferketten, die, ja, also ich manchmal denke ich, die Leute denken, Kaffee fällt geröstet vom Baum. Und das ist schon, was wir da leisten, also ist schon enorm. Und das ist halt wirklich so. Und wir müssen natürlich auch dekarbonisieren. Das ist so, ich sage mal, despektierlich in den ehemaligen Kolonialwaren unsere oberste Pflicht auch, dass wir sagen, neben den Daten müssen wir halt auch sehen, dass wir dekarbonisieren, weil wir haben keine Chance, das lokal, also ne, anzubauen hier. Das ist halt in unserem Metier nicht möglich. Und deswegen müssen wir sehen, das machen wir auch bei Vollers und halt dementsprechend so. Und das sehe ich schon, dieses beidseitige, das Veränderung, also ich nenne das nicht Nachhaltigkeit in dem Sinne, sondern bei mir heißt es so ressourcenschonendes Arbeiten. Dekarbonisieren. Ich zum Beispiel, wir machen uns, haben uns bald, das ist eine kleine Maßnahme, aber es ist gar nicht so einfach, dass wir nur Elektroautos fahren wollen. So, jetzt sage ich, da kann man lange drüber reden. Ich finde das gut, wenn wir zum Beispiel kein Öl mehr kaufen müssen. Na, also ich habe zwar keine Lösung, wir haben einen Elektro-LKW und das ist toll und das ja konnten wir nur mit Subventionen vom deutschen Staat machen, aber da haben wir schon mal gesehen, aha, für den Ultranahbereich hier in Bremen funktioniert das ganz gut. Preise würden sich auch irgendwann entwickeln, also die Preise von Elektrobatterien aus China oder jetzt so ist, glaube ich, 50 Dollar pro Kilowattstunde. Also die Batterien werden billiger, Photovoltaik wird billiger und dann können wir halt auch dekarbonisieren auch hier.
Wie groß ist der Markt für Segelschiffe, die Container bringen werden?
Zwischen 1 und 5, würde ich sagen.
Prozent oder Schiffen?
Also ich weiß mir von einem Kaffeehändler, der ein Segelschiff gebaut oder baut. Wir haben mal auch gesegelten Kaffee empfangen. Ich glaube, dass die Industrie auf Ammoniak beziehungsweise also Wasserstoff gehen wird, langfristig. Dass dadurch eine Dekarbonisierung stattfinden wird. Also die Schweröle, auch was jetzt sozusagen, auch wenn es jetzt ein bisschen anders geworden ist, das wird keine Lösung sein für die. Eine große dänische Reederei hat ja sozusagen Liquid Natural Gas sozusagen große Orders aufgegeben. Das macht jetzt erstmal Sinn, weil es ist so eine Zwischenlösung. Zwischenlösung wird ja immer sehr stark diskutiert. Und der CO2-Ausstoß von Liquid Natural Gas ist halt einfach deutlich geringer. Du kriegst aber, sag mal, für Biogas, was wir hier verheizen, ne, in Bremen jetzt, die Mengen kriegst du gar nicht hin. Und also ich glaube persönlich, also ich habe mich gerade Artikel darüber geredet, über Anwendungsfälle von Wasserstoff, und da war gerade das auch sozusagen. Das ist nichts für LKWs, das ist nichts für PKWs, das ist nichts für Haushalts, aber für große Schiffe, die, also wo du sagst 25.000, 23.000, ich glaube, das wird da kommen, und wir werden auch da wird irgendwann jemand anfangen, sagen, ich werde das machen. Eine Alternative werden so wie halt in der Luftfahrtindustrie SAF, also Sustainable Aviation Fuels. Da ist der Markt, aber wir brauchen Milliarden von Tonnen, und die Produktion in Europa sind, naja, Millionen von Tonnen bis jetzt. Also das persönlich sehe ich noch nicht, aber ich kann mir, also das ist so mein, ob es eine Wette ist, so gesegelt, dafür müsstest du ja auch dann die jeweiligen Winde haben, die halt auch in die richtige Richtung wehen, hauptsächlich, also auch wenn man kreuzen kann, und ich persönlich habe da, es gab hier verschiedene Versuche mit Kites, mit so, mit anders, ich bin da etwas skeptisch.
Ich bin immer noch beeindruckt von der Initiative, die Christian an den Tag legt und sich persönlich für eine Bekämpfung des Drogenschmuggels einsetzt. Für manche wurde Kokain zur Partydroge, und das Image hat sich so gedreht, dass es fast normal ist, Kokain angeboten zu kommen. Was aber dahinter steckt, schockiert. Es muss einem nahe gehen. Wir haben jetzt über die Logistik gesprochen, aber alle, die mal Narcos oder ähnliche Drogenserien gesehen haben, es geht da einfach um Menschenleben. Weit weg, wo Kokain gemacht wird, und ganz nahe, an den Küsten Europas. Logistik ist ein Kernstück für eine funktionierende Kaffeewelt. Der regulatorische Druck nimmt zu, die Geschwindigkeit auch, die Herausforderungen sind groß und global, und die Emissionen sind riesig. 3% der globalen Emissionen kommen von Schiffen, genau gleich groß wie vom Fliegen. Zeit, dass auch an der Front verbessert wird. Ich habe mit Christian einen vertieften Einblick in die Schifffahrtslogistik und ihre Hintergründe bekommen. Ich hoffe, dass auch ihr nun einen Schiffscontainer nicht nur mehr als Schiffscontainer seht. Wir hören uns.